Willkommen zur fünften Folge der zweiten Staffel von Digitale Kohle. Und heute haben wir eine richtig lange Folge gemacht mit langen Interviews und wir haben uns auch sehr lange unterhalten. Der Wermutstropfen, ich habe leider erst hinterher festgestellt, dass wir ein kleines Aufnahmeproblem hatten. Ausgerechnet in meiner Spur. Ich habe die ganze Zeit mit dem MacBook aufgenommen und da musste ich den Lüfter da wieder rausfiltern. Das ist nicht so toll geworden. Trotzdem wollte ich es Christian nicht nochmal zumuten, die ganze Moderation nochmal neu zu machen. Es ist verständlich, aber leider wirklich nicht schön. Tut mir leid, ich gelobe Besserung und hoffe, dass wir mit Auphonic, das ist der Dienst, mit dem wir die Folgen immer nochmal technisch nachbearbeiten, dass die mit ihren wunderbaren Filtern da noch ein bisschen mehr rausholen können, aber es wird leider nicht so klingen wie jetzt diese Ansage, die ist natürlich über das Studiomikrofon aufgenommen und in einer deutlich besseren Qualität. Also sorry, beim nächsten Mal besser. Und jetzt viel Spaß. Hallo Christian, du erinnerst dich noch an mich.
Hallo Stefan, du kommst mir irgendwie bekannt vor.
Ja, obwohl wir uns immer wieder auf dem Monitor sehen und du siehst mich hier auf dem iPad so schräg von unten. Aber ich erkenne dich auch noch wieder. Die Haare sind aber auch länger geworden bei dir.
Ja, ich gehe auch nur noch ungern zum Friseur, weil das ist ja so ein Superspreader.
Ist das so? Ich habe gehört, also zumindest im ersten Lockdown hieß es, bei Friseuren hätte sich noch nie jemand angesteckt.
Aha, die waren ja auch zu.
Naja, so weltweit hat man es wohl festgestellt. Aber ich habe auch ein schlechtes Gefühl dabei. Also ich bin immer bei so einem klassischen Barbier und der macht dann eben auch Bärte und da nehmen die Leute dann immer die Masken ab. Und das habe ich einmal gemacht und ich habe jetzt auch gedacht, ich wechsle mal dann doch zur nicht mehr ganz altersgerechten Hippie-Frisur. Ich schau mal, was passiert. Im Moment sieht man eh wenig Menschen und auf dem Bildschirm geht es immer noch.
Genau, man hört ja viel mehr, als was man sieht.
Ja, digitale Arbeit am Bildschirm war auch ein Thema bei dir. Wir haben beide ein Interview gemacht, jeder für sich. War einfach einfacher, als immer drei Leute zusammenzuschalten. War auch zeitlich ein bisschen besser zu koordinieren.
Was hast du denn für eins gemacht, Stefan?
Ich habe, ich glaube, zum dritten Mal inzwischen den Roland Goller, der unseren regelmäßigen Hörern schon einen Griff sein durfte, interviewt.
Der ist immer gut.
Ja, der ist ja auch in mehreren Bereichen unterwegs. Also von daher macht es auch Sinn, ihn mehrfach zu interviewen. Er ist uns allen bekannt als jemand, der Schulungen macht, der sich für Kundenqualität einsetzt, aber auch als jemand, der so ein bisschen die Rolle, na, wie soll man sagen, also der so ein bisschen auf den Beruf des Programmierers aufpasst und viele Menschen denken ja, Programmierer haben es gut, Programmierer können sich die Jobs aussuchen, können auch einfach kündigen, wenn es ihnen nicht passt. Im Grunde in vielen Fällen ja auch richtig. Trotzdem macht das ja nicht jeder gerne, man hat ja auch eigentlich gerne einen regelmäßigen Arbeitsplatz und viele Menschen sind ja auch einfach auch von ihrer Persönlichkeit gar nicht in der Lage, für ihre Rechte anzutreten. Und da nimmt er so ein bisschen, ja, die Sache in die Hand und versucht, die Leute zu motivieren, auf sich aufzupassen. Hatten wir aber in einer der vergangenen Folgen, ich weiß gar nicht welche, aber steht ja immer in den Shownotes, hatten wir zu dem Thema ein Interview. Jetzt macht Roland was ganz anderes. Er, oder zusätzlich noch was anderes, er bietet Tests an, automatisierte Tests für Softwareprojekte, was auch nicht ganz unabhängig ist von seinen anderen Sachen, denn auch das hängt natürlich dann mit einer sichergestellten Softwarequalität und damit auch geschonten Nerven der Programmierer zusammen.
Häufig hast du als Programmierer ja auch eine Verantwortung für dein Projekt und willst dann auch wirklich gut machen. Und da ist es natürlich naheliegend, dass so Tools dabei helfen können, dich nicht komplett zu verbrennen, in den Burnout zu stolpern, wenn es mal nicht so läuft.
Das ist genau das Thema und darüber hat er jetzt einiges erzählt. Können wir uns gleich mal als erstes anhören und du hast ein längeres Interview gemacht mit einem auch gar nicht so unbekannten Menschen, zumindest hier im Umfeld Rhein-Ruhr, in der IT-Szene, in der Webentwicklungsszene doch relativ bekannten Menschen.
In Christian Schäfer, da habe ich mich sehr darüber gefreut, dass der sich die Zeit genommen hat, den mag ich sehr gerne, den habe ich schon oft gesehen, bei Trivago, bei Zipgate, bei Envision und der hat auf mich immer einen sehr, sehr kompetenten Eindruck gemacht. Und das hat sich jetzt in dem Interview natürlich auch bestätigt, aber ich habe mich wirklich sehr darüber gefreut, dass wir den zu Gast hatten bei uns.
Ja, bei all diesen Firmen hat er in der Vergangenheit Meetups veranstaltet, also hat die Räume dort nutzen dürfen. Gab ja bis Anfang dieses Jahres immer so eine Reihe um von verschiedenen, ja, was war das eigentlich, das Web-Developer-Meeting, Meetup?
Webworker NRW.
Webworker NRW, ja. Die immer an verschiedenen Standorten dann aufgetreten sind und sich da immer
quasi so ein Pop-Up-Meetup.
Genau, so ein Pop-Up-Meetup. Immer ganz schön, man hat auch die verschiedenen Firmen kennengelernt, die sich natürlich im IT-Umfeld auch mal ganz gerne präsentieren als Arbeitgeber. All das ist im Moment vorbei. Wir glotzen uns auf Bildschirmen an und auch darüber habt ihr ja gesprochen, ob das jetzt ein Vorteil oder ein Nachteil ist. Ich glaube, du hattest es auch schon beim letzten Mal gesagt, dein Ding ist es auch nicht so.
Nee, ich hatte auch erwartet, dass die quasi am Boden liegende Meetup-Szene dem guten Christian, dass ihn das sehr viel mehr ausmacht, aber der hat sich erstaunlich gut gehalten und sieht sehr positiv auf das alles, was uns gerade so umtreibt und was gerade so passiert.
Ja, und da das Interview sehr lang ist und damit diese Folge insgesamt auch sehr lang wird, wollen wir es, glaube ich, gar nicht mehr so viel aufhalten mit Quatsche und hören uns jetzt erstmal den Roland an.
Oh ja.
Und wieder mal spreche ich mit Roland Goller, der ja nicht das erste Mal hier in der digitalen Kohle ist, aber diesmal geht es um ein neues Thema. Der emsige Roland hat auch in der Pandemiezeit nicht geruht und hat sich wieder was Neues ausgedacht. Roland, du hast eine neue Firma gegründet mit dem Namen Testify.
Ja, hallo Stefan, schön wieder hier zu sein. Genau, ich habe die Agentur Testify, Agentur für Tests, gegründet und da können Entwickler oder Agenturen oder sonstige Kunden eben halt User-Stories abgeben und bekommen automatisierte Tests dafür zurück.
Jetzt schmeißt du schon wieder mit Begriffen um dich. Was ist eine User-Story? Das ist nicht jedem bekannt.
Eine User-Story ist eben halt ein Ablauf auf einer Internetseite. Das heißt zum Beispiel, wenn ich auf der Startseite in dem Suchfeld hier oben Typo 3 eingebe oder ein Produkt von meinem Shop eingebe, dann erwarte ich, dass das eben halt in der Autovervollständigung kommt und dann, da, wenn ich draufklicke, auch auf das richtige Produkt komme. Es sind praktisch so Tests, die du sonst als manueller Tester in deinem Browser ausführen würdest.
Das heißt, ihr programmiert dann einen entsprechenden Ablauf, der die Ergebnisse auffängt und sagt, okay, richtig so, oder hier kommt ein unerwartetes Ergebnis.
Ganz genau. Wir automatisieren diese manuellen Tests. Das heißt eben halt, in der Regel ist es ja immer so, dass man irgendwo auf Tickets arbeitet oder irgendwelche Anforderungen an ein Feature hat, was eben halt zurzeit noch nicht da ist. Oder ein einfaches Beispiel ist vielleicht ein traditioneller Bug. Das heißt, ich klicke irgendwo hin oder habe mich irgendwie irgendwo hinbewegt, vielleicht über einen Filter auf einen E-Commerce, dass die Sortierung nach dem Preis nicht richtig funktioniert. Und dieses Klick-Szenario bilden wir automatisiert ab und dadurch kann man das eben halt immer wieder ganz schnell ausführen und muss das nicht mehr selber machen.
Jetzt höre ich ja schon seit vielen Jahren auf den verschiedenen Programmierertreffen und Meetups, dass Testen ja eigentlich sowieso zum guten Ton gehört. Also es hat immer wieder interessante Vorträge dazu gegeben. Es gibt für alle gängigen Programmiersprachen entsprechende Testumgebungen. In der PHP-Welt kennen wir PHP-Unit als, wie würde man es bezeichnen?
PHP-Unit sind auf jeden Fall Backend-Tests, die direkt PHP-Funktionalitäten überprüfen und gewisse Erwartungen an die einzelnen Methoden testen. Die dienen in der Regel dazu, dass man PHP-Code refactoren kann oder dass man eben halt eine neue PHP-Version einführen kann oder das umgebende Framework erhöhen kann. Das sind eben halt reine Tests auf Backend-Ebene. Ein Frontend-Test hingegen, wenn man jetzt bei der Suche mit der Autovervollständigung bleibt, deckt eben halt auch das JavaScript ab, sagt eben halt, dass das Suchfeld vorhanden ist, dass nichts über dem Suchfeld drüber hängt, dass man es eben halt entsprechend klicken kann. In der Regel sind hinter Suchen vielleicht auch andere Technologien, wie so eine Elasticsearch oder sowas halt hinter. Also das Frontend ist schon die Summe aller technologischen Komponenten, die eine Webseite braucht und zeigt eben halt, ich sage jetzt mal, die Wahrheit, also ob es tatsächlich funktioniert. Gut ist es, wenn man eben halt eine Kombination aus unterschiedlichen Testverfahren hat, aber damit wir im ersten Schritt eben halt Teams und Menschen und Kunden helfen, ist es natürlich erstmal gut, diese Frontend-Tests, die so oder so immer und ständig ausführen, wofür die womöglich irgendwelche Excel-Listen mit Protokollen halt haben, diese halt zu automatisieren, denn dann kann man eben halt nach bis zu 5 Minuten sagen, hier funktioniert echt alles.
Sind aber nur diese Frontend-Tests, die ihr anbietet, oder würdet ihr auch in diesen PHP-Bereich reingehen, also der dann auch für die Entwickler nochmal entscheidend ist?
Wir testen nur von außen. Also neben Akzeptanztests machen wir auch API-Tests. API sind ja bestimmte Routen, bei denen du eben halt sagen kannst, komm, gib mir jetzt mal alle Kategorien, alle Produkte der Kategorie 5 oder sowas. Und dann kommen eben halt entsprechende JSON-Antworten zurück, die dann eben halt von modernen Frontend-Frameworks wie Vue oder React oder was auch immer eben halt verwertet werden
können. JSON, ganz einfach ausgedrückt, ist eine Art Datenpaket in...
Genau, JSON ist ein Datenformat, wo eben halt schnittstellenübergreifend miteinander geredet werden kann. Und ja, diese Schnittstellen nennt man eben halt APIs auf der einen Seite und Clients auf der anderen Seite. Und APIs testen wir auch. Also wir führen alle Tests aus, die man von außen machen kann. Aktuelle Projekte jetzt zu testen mit PHP-Units, das machen wir nicht.
Trotzdem ist das eine Sache, wo du immer zu geraten hast, was aber, soweit ich das aus der Entwicklung kenne, bei weitem nicht in allen Agenturen Usus ist. Woran scheitert das? Einfach nur an den Chefs, die zu geizig sind?
Ja, es ist das Thema Testing oder das Thema Softwarequalität ist eben halt irgendwo etwas, wo oft, sehr oft noch leider gespart wird. Es gibt auf jeden Fall hier eine Schere, die bei weitem auseinandergeht. Leute, die Tests einsetzen, die tun was für ihre Software und die, die für ihre Software was tun, die verbessern eben halt ihr Produkt. Das ist eben halt eine nachhaltige Investition und wie das eben halt bei Nachhaltigkeit so ist, das ist natürlich auch erstmal mit damit verbunden, dass man sich darum kümmern muss und da muss man eben halt auch einige Sachen ändern und umstellen. Jetzt ist es eben halt gerade im Agenturgeschäft halt irgendwo sagt der Kunde halt, wann was fertig sein muss und die Ressourcen, die halt an Entwicklern zur Verfügung sind, die wachsen natürlich nicht so schnell, wie die Kundennachfrage ist. Und dann wird eben halt geguckt, wo man halt was rausholen kann. Ja, das heißt, im Grunde genommen werden die Autos ausgeliefert und sind eben halt noch nicht durch den TÜV durch oder durch die Endabnahme durch. Und wenn dann eben halt was auf der Autobahn passiert, ja, dann wird eben halt auch ganz gerne die Schuld bei Entwicklern gesucht, weil natürlich auch irgendwo gesagt wird, hör mal, hast du das nicht getestet oder warum hast du den Fehler eben halt erst eingebaut?
Ja, es besteht ja zum Teil auch immer noch die Vorstellung, dass wenn man einfach nur vernünftig arbeitet, auch keine Fehler passieren würden. Was natürlich Quatsch ist, weil einfach mit mehr Aufkommen von Programmierleistung oder generell Entwicklungsleistung zwangsläufig natürlich einfach auch eine gewisse Fehlerquote da ist.
Ja, natürlich. Das ist ja auch eine gewisse Komplexibilität, ja. Ich teste natürlich auch nur irgendwie einen ganz kleinen Bereich, wenn ich eben halt, also man kennt das ja in laufenden Projekten, am Anfang wird vielleicht viel getestet, aber nachher wird eben halt nur noch geguckt, ob die Startseite überhaupt lädt, ja. Und da wird eben halt davon ausgegangen, dass eine Newsletter-Anmeldung halt ein Leben lang funktioniert. Aber keiner meldet sich eben halt nochmal bei einem Newsletter an. Und dann wird eben halt, fällt das eben halt immer mal so zufällig auf. Ja, das heißt auch, dass wenn Bugs unter diesen Umständen gefunden werden, dass da sehr viel Kommunikation halt entsteht. Im Grunde genommen werden Bugs mit ihrer Laufzeit halt teurer. Wenn man jetzt einen Newsletter-Fehler, diese Newsletter-Anmeldung erst nach einem halben Jahr findet, dass er eben halt nicht mehr funktioniert und vielleicht der Mitarbeiter, der da ursprünglich für zuständig war, nicht mehr verfügbar ist, weil er die Firma verlassen hat oder vielleicht auf einem anderen Projekt ist oder vielleicht im Urlaub oder sonstiges eben halt ist, dann ist es unheimlich schwer halt rauszufinden, woran das liegt, warum das jetzt nicht funktioniert. Wenn hingegen jedes Mal diese Newsletter-Anmeldung bei jeder Änderung getestet wird, fällt eben halt direkt auf, hey, das Ding funktioniert nicht und das fällt schon in einem Stadium auf, wo es jetzt eben halt gar keine Kommunikation braucht. Also es braucht jetzt eben kein Bug-Ticket, wo eben halt ein Tester jetzt sagt, hier, ich habe das auf Chrome-Version so und so auf der URL und auf der Umgebung getestet und deshalb, da funktioniert jetzt eben halt die Newsletter-Anmeldung nicht. Es ist ja ein Riesenaufwand, das rauszufinden, welcher Softwarestand vielleicht auf der Maschine ist, was in der Zwischenzeit passiert ist oder sonstiges. Wenn ich aber als Entwickler eben halt irgendwas entwickle und sage, okay, ich habe jetzt eben halt was fertig, diese Tests laufen dann halt so wie gesagt, 5 Minuten. Ich sage eben halt, komm, ich drücke jetzt mal auf den Testknopf hier. Die laufen 5 Minuten. Ich hole mir eine Tasse Kaffee, komme zurück und der sagt mir, hey, die Newsletter-Anmeldung funktioniert nicht. Dann kann ich da natürlich direkt schauen, was ist passiert, was hat die blockiert. Und ich weiß eben halt auch, ob die vorher funktioniert hat.
Warum soll ich euch denn als Agentur beauftragen? Die Tests kann ich doch am besten selber schreiben. Also A, weiß ich besser, was ich erwarte als Ergebnis. Und ja, wahrscheinlich ist es auch günstiger, wenn meine Entwickler das im Haus selber erledigen.
Das sind einfach Outsourcing, das ist einfach die Ressource. In der Regel sind Entwickler eben halt extrem unter Beschuss und haben eben halt mehr Arbeit auf dem Schreibtisch, als sie so oder so abarbeiten können und sind natürlich dankbar dafür, wenn sie Dinge auch abgeben können.
Das heißt, ihr nehmt den Agenturen einfach den Engpass auch auf Entwicklerseite damit ab, indem ihr einfach einen Teil der Entwicklung übernehmt, aber die Kernkompetenz im Haus bleibt.
Genau. Und wir haben uns natürlich auch darauf spezialisiert. Das heißt, das Testing-Wissen ist gar nicht so sehr verbreitet, wie man vielleicht denkt. Viele Entwickler haben da tatsächlich noch nie was mitgemacht, haben eben halt immer mal wieder so Lust darauf, was zu machen, aber es wird eben halt keine Zeit dafür abgestellt. Genauso ist es ja mit Aktualisierungen, Updates und sonstigen, was eben halt diesen Kampf gegen Legacy Code angeht. Technische Schulden sind eben halt groß. Gerade jetzt so am Jahresendgeschäft, wo immer die Happy Hour bei der Auftragslage der Programmierer ist, bleibt einfach keine Zeit mehr für irgendwas. Und wir erstellen eben halt jetzt mittlerweile für 3 große Kunden jede Woche Tests. Wir haben eben halt sehr viel Erfahrung mit Tests und können eben halt sehr schnell, sehr präzise liefern und können natürlich auch Know-how zum Thema Testing mitbringen und sagen, wie ein Frontend zum Beispiel testbarer gemacht werden kann oder sonstiges. Wir sind also jetzt nicht irgendwie eine Agentur, wo du eben halt irgendwie User Stories einfach nur stumpf hinwirfst und irgendwas an Tests zurückbekommst. Wir bieten die Infrastruktur bei testify.nevercodealone.de, kann man sich eben halt auch entsprechend einloggen, bekommt dann ein Dashboard, worüber man seine Tests ausführen kann, damit wir eben halt praktisch direkt am nächsten Tag Tests zur Verfügung stellen können und der Kunde einfach Tests hat. Und das ist natürlich ein großer Vorteil.
Wunderbar, da gab es ja noch nie einen besseren Grund, einfach mal zum Kaffeeautomaten zu gehen und eine kleine Pause zu machen, während ihr in der Zwischenzeit einen wesentlichen Teil der Arbeit übernehmt. Roland, spannende Sache. Ich wünsche dir viel Erfolg, dass es weiter eingesetzt wird, einfach weil es sicher einigen Druck von Entwicklern nimmt, das ist gerade ganz gut beschrieben, und natürlich auch generell einfach die Softwarequalität verbessert, was ja auch für jeden einzelnen User dann zu spüren sein wird.
Also was auch sehr wichtig ist an Punkten, ist eben halt, dass Entwickler halt ruhiger und besser schlafen können. Ja, ich habe eben halt als Entwickler, am Ende wird mir halt die 100%ige Verantwortung für ein Projekt halt aufgedrückt. Ja, und mit uns ist es auch, wir heißen ja nicht umsonst Never Code Alone, ist es eben halt so geteiltes Leid und halbes Leid. Wir helfen da eben halt mit. Wir schauen eben halt auch, dass wir hier unterstützen und eben halt auch, wir haben natürlich auch viel Erfahrung, was Programmieren angeht und sind eben halt auf das Thema Softwarequalität spezialisiert. Wir können sicherlich darüber hinaus auch Tipps geben, wie man Software ganz konkret verbessert. Und wenn ihr einfach ruhig ins Wochenende gehen wollt, weil ihr eben halt wisst, okay, den Release, den wir jetzt machen, der ist getestet, da funktioniert alles. Es ist ja so, dass ein Release irgendwo gebaut wird, dann wird halt viel getestet und auf einmal sagen wir, ja, mach noch mal dieses, mach noch mal jenes, kannst ja noch mal eine kleine Änderung da machen. Und dann sind 3 kleine Änderungen halt passiert und man kann aber nicht mehr alles testen. Man hat einfach nicht die Ressourcen dafür. Und dann kann es eben halt sein, dass so ein Megamenü oder sowas halt zum Beispiel mal weg ist. Und ich kenne eben halt E-Commerce-Projekte, wo das eben halt 3 Wochen lang nicht aufgefallen ist. Es ist auch nicht so, dass Es wird häufig davon ausgegangen, dass Bugs super schnell und super einfach gefunden werden und sofort auffallen. Wenn da was kaputt ist, das fällt sofort auf. Kein User würde eben halt sich melden und sagen, hör mal, pass mal auf, eure Navigation ist kaputt oder ich bekomme hier kein einziges Produkt mehr bestellt oder wenn ich auf Englisch klicke, ist die ganze Seite weg.
Das wären ja noch Sachen, wo man sich vorstellen kann, dass sich jemand beschwert, aber es gibt ja auch viele Dinge, die einfach nicht auftauchen und auch nicht vermisst werden, weil der User gar nicht weiß, dass an der Stelle irgendwas passieren sollte. Und wenn dann intern niemand mehr dieses Fehlen bemerkt, dann kann das in der Tat auch sehr lange dauern.
Auf jeden Fall. Und es gibt eben halt so Szenarien. Ich hatte jetzt vor kurzem ein E-Commerce-Projekt, wo man praktisch ein Produkt in den Warenkorb tut, dann halt den ganzen Bestellprozess, also mit Kundenregistrierung und sonstigen eben halt durchgeht. Das ist ja ein komplexer Prozess, wo allerhand Felder ausgefüllt werden müssen, irgendwelche User angelegt werden, da werden E-Mails verschickt, da werden Bestätigungslinks gedrückt. Das ist einfach ein großes Szenario. Und dann am Ende halt er sich durchgeklickt hat und im finalen Step, wenn er eben halt von auf Rechnung, also wenn er die Zahlungsart in der finalsten Ansicht halt nochmal gesagt hat, so nein, ich möchte jetzt aber doch mit PayPal bezahlen, das dann praktisch geändert hat und dann auf Weiter klickt, dann halt in einen 500er reingelaufen ist.
Ein 500er heißt ein, für die Laien?
Ein kritischer Fehler, ja.
Das heißt, die Webseite wird gar nicht mehr angezeigt, weil der Server gar nicht mehr reagiert.
Da geht gar nichts mehr. Und man kann sich das ja vorstellen, wenn man als Kunde jetzt irgendwas in den Warenkorb gepackt hat, ja, eine Bezahlart ändert, weil man die falsch ausgewählt hat und sagt, komm, das Ding hole ich doch mal eben mit PayPal und dann die gesamte Bestellung weg ist. Das ist natürlich schon eine Katastrophe.
Und der Verlust ist natürlich deutlich schnell höher als das, was ihr mit einem vernünftigen Test kosten würdet, klar.
Auf jeden Fall.
Das ist im E-Commerce natürlich ganz klar ein Argument, euch einzusetzen.
Wenn ich jetzt sagen würde, bitte jedes Mal muss dieses Szenario getestet werden, wenn wir etwas an unserer Software machen, da werden ja zig Leute dran wahnsinnig.
Und wir kennen uns ja auch alle als Entwickler. Du gehst davon aus, es hat geklappt, ich habe keine gravierende Veränderung gemacht und dann testest du es dann doch nicht. Also von daher ist ein Automatismus an der Stelle wirklich einfach unverzichtbar.
Es ist auch nicht so, als würde er jetzt zu humanen Teams konkurrieren. Also man sagt ja, wenn ihr automatisierte Tests schreibt, dann rationalisiert ihr ja unser Testteam, unser internes Testteam weg. Also wir sind ja auch vielleicht ein Konkurrenzprodukt. Manche haben ja eben halt mehrere Tester. Aber auch die sind natürlich froh, die gehen so oder so diese Schritte nochmal durch. Aber die sind natürlich auch froh, wenn irgendwelche Fehler schon im Vorfeld gefunden werden.
Und natürlich auch gerade, wenn diese monotonen Routineaufgaben wegfallen. Weil das wissen wir ja auch, dass genau das Sachen sind, wo auch humane Tester in der Regel gar nicht mehr helfen, weil einfach die Erwartung da ist, dass etwas funktioniert und auch sich da wieder Fehler im Testen einschleifen.
Auf jeden Fall. Auf jeden Fall.
Roland, spannende Sache. Du warst ja schon öfter bei uns im Interview. Was du noch nicht kennst, ist, dass wir jetzt neuerdings mit der digitalen Kohle nicht nur als Podcast, sondern auch noch im laufenden Radioprogramm von Stream.d in Düsseldorf erscheinen, was ja, glaube ich, bis auch zu euch nach Duisburg reicht. Nein, das ist im Moment natürlich über Internetradio sogar weltweit empfangbar. Da haben wir im Gegensatz zum Podcast die Möglichkeit, Musik zu spielen und deshalb kriegen unsere Interviewgäste jetzt in Zukunft auch die Möglichkeit, sich noch einen Titel zu wünschen. Wenn es geht, kein 9-Minuten-Stück, aber sonst bist du frei in der Auswahl.
Also nicht November Rain von Guns N' Roses, die Extended Edition, ja, mit 13,5 Minuten Laufzeit. Aber dann würde ich auch, denke ich mal, einfach Testify von Rage Against the Machine nehmen, weil das der Titel Testify daher kommt.
Alles klar. Roland, vielen Dank. Bis zum nächsten Mal.
Ja, vielen Dank. Tschüss.
Soweit der Roland. Ich habe immer bei dem das Gefühl, der hat die zu großen Batterien drin. Aber irgendwie steht der immer sehr unter Strom. Aber ich find's auch bewundernswert, was der alles so aufzieht. Und ich verfolge auch so seine Tätigkeiten auf Facebook und manchmal echt bewundernswert. Ist aber auch noch ein bisschen mehr als wir.
Ich finde es auch super, dass er wirklich auch so laut ist und mit dem Thema so richtig rausgeht mit der Message, ja, die auch wirklich wichtig ist. Weil aktuell ist es halt wirklich so, dass jeder Programmierer braucht und sucht. Ich werde teilweise, kriege Jobanfragen aus den USA, aus Schweden, aus Island. Das ist wirklich unglaublich, was da momentan für Bedarf entsteht. Und da musst du halt natürlich als Programmierer auch aufpassen, dass du dich da nicht wirklich komplett für die Hunde programmierst. Ja, der Roland. Fein, fein. Schön, dass er wieder dabei war. Ist ja wirklich schon einer unserer Stammgäste hier in den Interviews, die wir auch immer gerne zu Gast haben.
Jetzt jemand, der deutlich ruhiger ist, aber nicht minder interessant. Und ja, was waren eure Themen? Ganz kurz mal vorab so einen Überblick.
Wir haben über alles Mögliche gesprochen. Also einmal über...
Das Wetter, das Essen.
Ja, genau. Nee, erstmal natürlich über Corona, über die besondere Situation. Aber auch, wie sich so der Browsermarkt entwickelt, was sich da so bewegt, welche Frameworks es gibt und was er mag. Da hatten wir leider kaum Diskussionsstoff, weil wir sind uns da recht ähnlich. Das war Vue.js und das hörst du ja gleich im Interview. Digitalisierung allgemein noch ein bisschen, also ging ruckzuck vorbei, plötzlich war irgendwie fast eine Dreiviertelstunde rum und hat Spaß gemacht.
Also ihr sitzt sowieso zu Hause, habt nichts zu tun oder beziehungsweise dürft zumindest nicht mehr rausgehen auf irgendwelche Konzerte oder in die Kneipe, zieht euch also jetzt das schöne lange Interview mit Christian rein.
Viel Spaß dabei. Christian Schäfer, schön, dass du da bist. Wir hatten uns letztes Jahr im Dezember, war es glaube ich, auf dem WordCamp Düsseldorf getroffen und haben gesagt, wir müssten dich unbedingt mal für die digitale Kohle interviewen. Und das machen wir endlich heute, knappes Jahr später. Wäre schön, wenn du dich kurz vorstellen könntest. Hallo.
Hallo, vielen Dank für die Einladung. Und gut, Ding will Weile haben, würde ich sagen. Nee, also 2020 ist ja eh irgendwie ganz komisch das Jahr und schnell vorbeigegangen. Wer bin ich? Ich bin wie du Düsseldorfer, bin zugezogen 2005, bin freiberuflicher Webentwickler und im Bereich Frontend größtenteils. Schlage mich seitdem durch, wohne im Süden von Düsseldorf, im schönen Flehe, das quasi auf der Landkarte kaum auftaucht, außer in Form eines Waldes. Ja, und schiebe viele Dinge auch an, weil ich da einfach Lust drauf habe. Also habe auch habe mit Kollegen zusammen einen Podcast, habe lange Zeit ein Meetup veranstaltet in Düsseldorf, das jetzt natürlich auch pausiert. Und gebe ab und zu mal oder mache Vorträge hier und da. Bin halt umtriebig.
Ich freue mich auch sehr, dass wir dich da haben, weil ich hatte dich schon recht häufig auf Meetups gesehen. Ich glaube bei Zipgate, bei InVision, bei, wo war es denn noch? Trivago haben wir, glaube ich, mal eins gehabt. Da warst du Host.
Genau, da war ich Sprecher. Und ansonsten, also ich bin jetzt auch nicht dauernd Sprecher, also immer mal wieder. Wir supporten uns ja auch alle gegenseitig hier in der Meetup-Szene. Das heißt, wenn einer sagt, ich habe keinen Vortrag, hast du irgendwie was in petto, dann springe ich auch immer gerne ein. Genau, und ansonsten besuche ich halt auch gerne Meetups, wobei das mit Familie auch immer dann ein bisschen schwieriger ist. Da muss ich sagen, dass es dann teilweise ein bisschen einfacher jetzt mit Corona, dadurch, dass das alles online abgewandert ist.
Findest du? Also ich komme überhaupt gar nicht klar mit den Online-Meetups. Für mich ist ein Online-Meetup kein Meetup.
Ja, ich glaube, ich weiß, was du meinst. Also dir fehlt so der sogenannte Hallway-Track, also dieses eben sich zu Leuten gesellen und im kleinen Kreis innerhalb dieser großen Menschenmenge so ein bisschen sich austauschen zu können, ne?
Wahrscheinlich, ja. Aber das ist, weil wenn du es online hast, hast du immer irgendjemanden erzählt irgendwas. Mhm. Und das ist mehr so eine, ja, wie in der Schule, so ein bisschen. Du hast halt einen Vortrag und dem lauschst du dann und wenn ich den ganzen Tag schon in Videokonferenzen verbracht habe, dann fällt mir das sehr schwer, da zu folgen und mitzumachen.
Ja, kann ich verstehen. Also ich finde beides an Meetups gut, Leute treffen, aber auch gute Vorträge sehen. Einfach weil ich finde, das ist sehr anregend und dann kommt man auf neue Ideen und speichert das erstmal weg und sagt so, jetzt weiß ich ungefähr, wie da der Hase läuft und wenn ich das mal brauche, dann dann kann ich das sozusagen mit ein bisschen Vorwissen schon aus der Tasche ziehen. Oder man hat halt eben tatsächlich Ideen, womit man sich beschäftigen kann. Das, also zumindest so würde ich sagen, alle, die programmieren, auch so, wo die das Hobby zum Beruf gemacht haben, für die ist das vielleicht so ein bisschen so. Genau, und das ziehe ich da raus. Also den Teil, den kann ich da rausziehen. Und was ich dann oft mache, ist, dass ich so Meetups beiwohne und dann ist der Laptop in der Küche auf, Ton laut und ich koche dann, weil es halt meistens abends ist,
ja.
Und mache das dann halt so nebenher. Das finde ich eigentlich ganz angenehm. Und bei den physischen Meetups, die natürlich so quasi das alles bieten, was man sich so wünscht, da steht einem halt dann zumindest mit so Grundschulkindern immer so ein bisschen im Wege, dass man die nicht unbedingt gerne alleine zu Hause lässt. Und wenn dann halt beide Partner irgendwie so ihr Zeug machen, oder meine Frau kommt auch immer relativ spät von der Arbeit, wenn die zur Arbeit fährt, dann komme ich halt nicht weg.
Da ist das bei mir anders. Meine Frau, die macht ja die Homebase, kümmert sich um unseren 10-jährigen Sohn, und ich konnte dann letztes Jahr noch schön auf Meetups gehen, was ja jetzt sowieso erstmal vorbei ist mit Corona.
Zumindest, ja. Aber es vielleicht auch bereinigt vielleicht auch so ein bisschen die Szene. Vielleicht gab's auch zu viel, genauso bei den Konferenzen. Mal sehen.
Ja, mal sehen. Hoffentlich geht es nächstes Jahr irgendwie wieder weiter, weil ich vermisse das schon mehr, als ich gedacht hätte.
Ja, nee, wäre schon schön, wenn das wiederkommt.
Wie sieht's arbeitsmäßig bei dir aus jetzt in der Corona-Krise? Womit beschäftigst du dich? Irgendwelche Projekte aktuell?
Bei mir ist es ja so, dass ich, dass ich das bevorzuge, zumindest seit ich Kinder habe, dass ich als Freelancer dauerhaft Firmen unterstütze. So, sagen wir mal, bis an die Schmerzgrenze der Scheinselbstständigkeit. Einfach aus dem Grund, weil ich gerne in großen Projekten arbeite, die lange dauern, weil man dann eben nicht ständig diesen Overhead hat von sich in die Strukturen einfinden, keine Ahnung, die ganzen Zugänge bekommen, wer ist was, wer entscheidet was, also so diese ganzen Startgeschichten, die hat man dann eben einmal, und dann kann man relativ lange einfach Output liefern. Genau, und so handhabe ich das eigentlich seit wir die Kinder haben, also dass ich dann mal 2 Jahre bei der Agentur war oder mal ein Dreivierteljahr in dem Projekt, und bis Ende letzten Jahres war ich knapp 3 Jahre bei der Rheinischen Post. Also man muss dazu sagen, ich habe auch immer noch andere Projekte und Kunden, also es ist jetzt nicht wirklich 100%, dass ich nur in einem Projekt stecke, aber es ist halt dann doch schwerpunktmäßig ein Projekt. Genau, und seit Anfang des Jahres bin ich gewechselt zu einer Firma, die einfach E-Commerce macht, die in der Gegend von Aachen sitzt und deren Entwicklertruppe schon immer remote gewesen ist, also so in Deutschland verteilt und in Österreich. Genau, und dem Team habe ich mich angeschlossen, weil ich da auch einen kenne, der mich auch immer gefragt hatte, ob ich denn mal irgendwann Kapazitäten hätte. Genau, und das finde ich eigentlich auch mal ganz spannend. Fand ich spannend, mal in so einer Remote-Only-Firma zu arbeiten. Weil es die damals ja eher noch nicht so oft gab. Also jetzt ist ja sehr viel Remote-Only.
Ja, genau. Ja, da hast du dich ja früh genug in die richtige Richtung gedreht quasi.
Ja, aber also wie das im Leben so oft ist, der Zufall und Glück haben spielt da oft irgendwie mit rein. Also das konnte ja keiner absehen.
Ja. Ja, so sieht's wohl aus. Spannend. Ja, bei uns ist das so, dass wir auch länger für Kunden arbeiten natürlich, weil man kennt den Kunden dann auch, man weiß, wo der Probleme hat und wie man den am besten unterstützen kann, aber so ein fester Freier, was du jetzt anscheinend machst, ist nicht so unser Ding. Aber ist natürlich auch immer noch besser als das klassische Projektgeschäft mit Akquirieren, Abarbeiten, Abrechnen und auch zum Nächsten.
Ja, genau. Da, also ich bin ja am Ende immer noch Programmierer. Das ist meine Leidenschaft. Also das möchte ich machen. Und ich möchte mich eigentlich so wenig wie möglich aufhalten mit dem Ganzen drumherum, was irgendwie notwendig ist, aber irgendwie nicht spannend. Aber wie ist das bei euch? Wie ist euer Setup? Also du hast jetzt von mehreren Leuten gesprochen.
Früher hatten wir eine GbR, die hatte ich mit einem Freund zusammen, die hieß FreeWeber GbR und unsere Idee war immer schon, dass man in kleinen Teams zusammenarbeitet mit Freelancern oder kleinen Agenturen und sich gegenseitig mit den Kompetenzen unterstützt, um halt für den Kunden dann möglichst wenig Overhead zu haben, was der Kunde bezahlen muss, aber nicht nutzt, was man bei Agenturen halt häufig hat.
Also quasi so ein gewichtigeres Expertenteam.
Genau, so eine Art Remote-Agentur als verteiltes Netzwerk. Mhm. Und das hat auch ganz gut funktioniert, bis dann mein Geschäftsfreund, der Klaus Mühlau, Grüße gehen raus, der hat sich dann auch dazu entschieden, als Freelancer, als fester Freier zu arbeiten. Und ich wollte aber weiter im Projektgeschäft bleiben und dann haben wir die GbR aufgelöst. Wir hatten aber beide Einzelunternehmen, die an die GbR berechnet haben. Jetzt kommen wir zu dem Geschäftlichen, was du nicht so interessant findest. Und dann habe ich mir überlegt, dass ich doch besser eine GmbH gründe, weil ich auch Richtung Datenschutz gedriftet bin als Datenverarbeitungskaufmann. Ja, und jetzt haben wir eine GmbH mit mir und meiner Frau als Beteiligten und dann halt einem Netzwerk an kleinen Agenturen und Freelancern.
Naja, aber das klingt doch auch gut.
Ja, es macht auch Spaß, vor allen Dingen auch dieses verteilte Arbeiten, das machen wir auch schon seit eh und je. Also wir haben jetzt keine Büroräume gemietet, sondern wir arbeiten alle vom Arbeitszimmer aus und wenn wir uns treffen müssen, dann mieten wir uns was in einem Coworking Space, im Super 7000 zum Beispiel.
Ja. Ja, wollte ich gerade sagen, das ist ja so dein Go-To Coworking Space, glaube ich, ne?
Genau, da habe ich auch letztes Jahr bei Supercode einen Kurs gegeben über 3 Monate im Bootcamp Frontend, was sehr interessant war. Da war ich eigentlich immer sehr gerne, aber das ganze Konzept Coworking ist natürlich jetzt auch mehr oder weniger tot.
Ja, klar. Nee, das funktioniert gerade gar nicht.
Überhaupt nicht. Wie siehst du denn die technische Entwicklung? Tut sich irgendwas aus deiner Sicht, worüber wir unbedingt reden müssten? Browser zum Beispiel, du bist ja so ein wirklich, also bei dir habe ich immer das Gefühl, du kannst mir aus dem FF sagen, welche CSS-Features von welchem Browser 2010 unterstützt wurden, oder? Du hast da wirklich...
Ja, wahrscheinlich so in die Richtung geht's ja doch. Ich bin gut im mir merken von Dingen und auswendig lernen, glaube ich. Bei manchen Dingen. Bei manchen Dingen bin ich auch sehr, sehr schlecht. Also da müsst ihr dann meine Frau mal interviewen. Quantensprungmäßig würde ich sagen, hat sich jetzt nicht unbedingt was entwickelt, aber wenn man wahrscheinlich mal das aufsummiert, was sich im Jahr 2020 alles getan hat, dann wird das schon eine ganze Menge sein. Also ich glaube, wo es die meiste Bewegung in diesem Jahr gab, war im Bereich vielleicht so Datenschutz und Tracking Prevention und so Zeugs. Also das ist ja so die Schiene, auf die immer mehr Browser aufspringen und für die eben Lösungen oder Abwehrmechanismen eingebaut haben. Also angefangen mit Safari, die ja 2018, glaube ich, diese Intelligent Tracking Prevention eingebaut haben. Und dann gibt es noch den Brave Browser, der das seit jeher schon macht. Und Firefox ist ja da auch eingeschwenkt. Genau. Bei Chrome, die haben natürlich so ein bisschen so einen Interessenskonflikt, weil dann die Werbeabteilung anruft und sagt, das geht jetzt aber nicht. So war das übrigens auch damals beim IE8, da sollte auch noch viel mehr reinwandern. Das war aber zur gleichen Zeit, wo Microsoft auch so ein riesen Werbenetzwerk aufgekauft hat. Und dann klingelte da auch das Telefon und dann mussten die alles wieder rausbauen. Ich denke, so So dürfte das jetzt beim Chrome ungefähr auch aussehen. Aber der Druck von außen, der wächst. Und ansonsten, Firefox ist vielleicht auch noch ein gutes Stichwort. Also bei denen sieht es ja ein bisschen düster aus, was ich persönlich schade finde. Aber ich bin da wahrscheinlich auch mit dran schuld, weil ich mich habe von Chrome und den Entwicklertools von Chrome einlullen lassen.
Ja, ging mir
auch. Und das einfach so mein in Muskel-Memory übergegangener Browser ist quasi. Und genau, wobei der Firefox auch ein toller Browser ist, aber der Chrome verursacht mir nicht genug Schmerzen. Aber ich bin auch generell mehr so, das mache ich überall. Ich bin keiner, der schnell auf neue Tools aufspringt. Also,
ich auch nicht. Ich bin aber gerade auf dem Weg zum Brave rüber, weil also Chrome hat sich merklich von dem Don't Be Evil wegentwickelt, Google, meiner Meinung nach. Und das ist für mich spürbar. Aber Chromium entkommt man aktuell ja kaum. Also Chromium steckt ja irgendwie überall drin.
Ja.
Und ich glaube, der Edge, der geht jetzt auch auf Chromium-Basis über.
Ja, genau. Und in dem Brave-Browser hast du aber die gleichen DevTools wahrscheinlich, ne?
Genau, das sind die gleichen DevTools über Chrome. Also das ist jetzt nicht so schmerzhaft für mich. Aber ich möchte schon so ein bisschen, gerade auch da ich mich für Datenschutz sehr interessiere und dafür stark mache, nicht Wasser predigen und Wein trinken, deswegen ist das auch ein berufliches Interesse, dass ich halt die Browser kenne, die sich da vorbildlich verhalten, zum Beispiel in Brave.
Ja, klar. Beziehungsweise es ist ja auch immer mal spannend zu sehen, welche Sachen dann auf einmal vielleicht nicht mehr funktionieren, weil man so einen Browser benutzt, der bestimmte Dinge einfach abblockt.
Aber bis jetzt geht's erstaunlich gut. Also das, ich habe mir auch, es ist schwer für mich zu identifizieren, weil ich habe mir auch gerade ein Pi-Hole wieder installiert im Netzwerk. Also da tut sich auch.
Sollen wir kurz erklären, was das macht? Oder wissen das unsere Hörer?
Das können wir gerne erklären. Ein Pi-Hole ist auf einer Raspberry Pi, auf einem Ubuntu Betriebssystem, eine Software, die einen DNS-Server stellt, der anhand von Listen diverse Sachen aus dem Netzwerk-Traffic filtert, wie zum Beispiel Ad-Server oder auch Porn-Seiten oder auch Malware-Seiten, eben anhand der Blacklist.
Ja. Ganz cool.
Ja, total cool. Den hatte ich schon mal in Betrieb und meine Frau, die kommt aus der Werbung und die fand das dann total doof, dass plötzlich keine Werbung mehr auf ihrem Smartphone war und deswegen hatte ich den wieder deaktiviert, aber jetzt habe ich den wieder drangehängt und dann ein bisschen mit rumgespielt.
Jetzt guckst du mal, ob sie es merkt.
Ja, sie merkt es auf jeden Fall und sie sagt auch schon, sie weiß noch nicht, ob sie damit leben können, aber...
Ja, vielleicht braucht ihr zwei Internetleitungen. Eine für sie und eine für dich.
Ja, bei dem neuen Pi-Hole kann man sich Benutzergruppen definieren und Geräte denen zuordnen. Das heißt, ich kann für das Smartphone meiner Frau andere Listen verwenden als für alles andere beispielsweise. Das hat sich auch sehr entwickelt und also mir gefällt es. Ich mag so Sachen, dass ich die Kontrolle halt über mein Netzwerk habe. Das ist mir irgendwie sehr wichtig.
Ja, ich finde das auch alles gut. Ich habe nur das Problem, dass ich mittlerweile einfach nicht mehr so viel Zeit in so Konfigurieren und Basteln und so investieren möchte und kann vielleicht auch. Also ich habe früher auch so overclockt und auf Mainboards rumgelötet und so Zeugs.
Ja, ich auch.
Aber so heutzutage hole ich mir was und das muss irgendwie einfach robust sein und laufen und ich will nicht rumfummeln müssen und so. Also ich glaube, das sind so die Gründe, warum ich mich dann mit sowas noch nicht beschäftigt habe.
Das ist eine
Aber schöne, wahrscheinlich, ja.
Schöne
ich wollte nur sagen, es gibt bestimmt Anbieter, die fertig konfiguriert irgendwie verhökern.
Ja, genau. Du kannst sie auch kaufen direkt mit einer SD-Karte, wo alles drauf ist, was du brauchst. Aber es ist eine schöne Überleitung zu den JavaScript-Frameworks, über die ich mit dir noch gerne reden wollte.
Ja.
Nämlich, das ist meiner Meinung nach auch ein Feld, wo es ziemlich viel zu fummeln gibt.
Auf jeden Fall. Also da gibt es aber das Fummeln, die Fummelei, die, also Ich finde, mit den JavaScript-Frameworks hat sich die Fummelei, die wir früher direkt in HTML und CSS und sonst wo drin hatten, und JavaScript vielleicht auch noch ein bisschen Fummeln am Server, hat sich einfach nur woanders rein bewegt. Also einmal ins Tooling rein. Mhm. Dann haben wir halt einfach viel Abstraktionsschichten bekommen, ja, die cool sind, solange sie funktionieren. Meistens tun sie das auch, aber es aber manchmal funktionieren sie eben auch nicht. Und ich finde, dann wird's halt immer anstrengend. Genauso beim Tooling ja auch. Oder man hat so eine Blackbox wie Webpack. Und solange Webpack läuft, ist halt alles mega. Und dann macht Webpack aber irgendeine Sache komisch. Und dann braucht man erstmal ein paar Tage, bis man dem auf die Schliche kommt. Genau, ob das jetzt schlecht ist, weiß ich nicht. Also ich würde es einfach neutral betrachten. Das ist einfach ein anderer Ansatz. Man hat halt auch einfach mehr Anwendungslogik, die jetzt in den Händen von Frontend-Entwicklern landen, so dass halt Backend-Menschen teilweise ja gar nicht mehr notwendig sind, sondern eher so Frontend-DevOps-Menschen. Genau. Aber ja, also ich finde die in Ordnung. Mein Lieblingsframework dabei wäre jetzt Vue. Spannend finde ich aber auch Svelte. Mhm. Und React ist jetzt nicht so meins, aber einfach aus persönlicher Präferenz. Also es gibt halt Dinge, die im ersten Moment nicht so attraktiv auf einen erscheinen. Ich weiß noch, damals war es auch so bei dieser BEM-Konvention, als die so langsam sich etabliert hatte, dann hatte man sich da auch so ein bisschen gesperrt erstmal, weil es einfach hässlich wirkte, und irgendwann hat man es gemacht und dann war es okay.
Was ist BEM?
BEM ist, also benutzt man in CSS, das ist einfach eine Konvention, steht für Block Element Modifier, und wenn man diesem Regelwerk folgt, dann vermeidet man so diese klassischen Probleme. Also man vermeidet sie nicht alle, aber man vermeidet viele der klassischen Probleme, die man mit CSS hat, die sich dann am Ende eigentlich darin manifestieren, dass man sich nicht traut, eine bestehende CSS-Codebase zu erweitern oder zu verschlanken, weil man einfach sehr viele Nebeneffekte befürchtet. Genau, ob man die hat, weiß man ja nicht, weil das sehr schwer eben zu testen ist.
Ja, das Kaskadierende, das zeigt sich dann.
Ja, genau. Das zeigt seine Zähne, und das, man kann ja quasi die Effekte nur beurteilen im direkten Zusammenspiel mit einer gewissen HTML-Struktur. Und dafür müsste man die dann alle kennen. Also es ist im Prinzip so ein Schrödingers Katze-Problem, weil es einfach so viele Ausprägungen gibt. Und ja, da kann man dann nur kapitulieren.
So sieht's aus. Mich macht das auch nervös, wenn bei den jetzigen Webpack-Geschichten oder Node, wenn man sich alles zusammenwurschtelt und ich nicht genau weiß, was die Sachen machen, und dann habe ich irgendwie eine komische Ausprägung von irgendwas, die ich niemals finden werde. Das macht mich nervös, weil früher haben wir wirklich alles, ich mache das schon seit Anfang der 90er, Sachen programmieren, und früher hatte man wirklich, da wusste man genau, was jede Zeile Code tut. Und das macht mich so ein bisschen nervös jetzt bei den Frameworks und bei den vielen Komponenten, die da zusammenspielen.
Ja, stimme ich dir zu. Also es ist halt schon sehr viel Blackbox, und wie gesagt, wenn die laufen, ist alles super, aber es hat halt nicht nur Vorteile. Also es ist halt einerseits dieses Standing on the Shoulders of Giants Prinzip, also dass man nicht immer bei A anfangen muss mit allem. Also es ist ja auch teilweise ermüdend, ja, also gerade nach so vielen Jahren des Programmierens, wenn du dann wieder ein neues Projekt hast, so okay, Passwort vergessen Funktion brauchen wir, nochmal Registrierbestätigungen, bevor der wirklich freigeschaltet ist. So diesen ganzen, so diesen auch da wieder im Prinzip so Overhead, bürokratischer Overhead vielleicht im Programmieren, bevor man eigentlich die spannenden Sachen machen kann. Und da ist natürlich super, wenn es Frameworks gibt, die einem so Sachen wegabstrahieren. Aber ja, wenn da was schief geht, dann dann ist das sehr unangenehm, beziehungsweise man muss denen auch vertrauen. Also da gab es ja auch durchaus mal Vorfälle, wo das vielleicht auch gar nicht so gut war, nicht zu wissen, was die Pakete machen.
An welchen denkst du da, an welchen Vorfall?
Es gab ja mal irgendwann einen, der, müsste ich nochmal aussuchen, für die Schaunotizen zum Verlinken. Also falls ihr Shownotes habt, der hatte ein Paket publiziert, das die Konsolenausgaben bunt macht, glaube ich. Also dass man die besser lesen kann. Mhm. Das war aber im Prinzip nur so ein trojanisches Pferd. Also es war so ein Security Researcher, der, also ein guter, aber das war im Prinzip nur ein trojanisches Pferd, um andere Dinge mit einzuschmuggeln. Mhm. Und genau, das hat eigentlich ganz gut geklappt. Und das kann halt jederzeit passieren. Und nicht, also gerade die Bösewichte, die schreiben über solche Dinge ja nicht. Oder der andere Fall ist ja dieses Leftpad-Debakel, wo jemand ein sehr kleinteiliges Paket zurückgezogen hat. Also das dann quasi depubliziert hat. Und super viele Projekte haben dieses Paket genutzt, oftmals gar nicht direkt, sondern weil die bestimmte andere Pakete genutzt haben, die wiederum haben Pakete genutzt und so weiter. Mhm. Also es ist ja wie so eine Baumstruktur.
Dependency-Hölle.
Genau, Dependency-Hölle. Und irgendwo in dieser Baumstruktur taucht halt früher oder später dieses Leftpad auf. Vielleicht auch, weil das eben so klein und so elementare Dinge nur gemacht hat. Ja, und dann ist halt alles zusammengeklappt. Genau, und wenn dann eben einfach mal, wenn man vielleicht ein paar Tage einfach nicht mehr entwickeln kann, ist das halt auch nicht angenehm.
So ist das. Aber andererseits ist natürlich auch ganz klar, dass das hier große Vorteile hat, wenn man Frameworks verwendet oder bestehende Lösungen, da man halt so sehr viel schneller und kostengünstiger zum Beispiel Shops zusammenstöpseln kann.
Ja, auf jeden Fall. Also es gibt ja nichts, was nur jetzt negativ oder nur positiv ist.
Du sagtest, ihr macht WooCommerce. Ihr macht nicht WooCommerce, ihr macht eine E-Commerce, eine Anwendung. Mit welchen Technologien?
Ja, also da sind wir eigentlich mit dem klassischen oder das Projekt war bisher mit dem eher klassischen Stack unterwegs, also der LAMP-Stack, Linux, Apache, beziehungsweise es war nicht Apache, eigentlich ist es Nginx, MySQL und PHP. Und genau, also das Frontend ist Twig-basiert und dann so, was man halt so macht mit SAS und ES6 JavaScript, also modernes JavaScript, das man dann für alte Browser nochmal runter transpiliert. Wow. Ja, genau, aber da kaufen eben einfach noch viele Internet Explorer Menschen ein. Aus welchen Gründen auch immer. genau, also die Umsatzzahlen der Internet Explorer Leute sind eben dann auch oft tatsächlich höher pro Einkäufer als bei den anderen Browsern. Und das sind dann so Gründe, warum du zumindest versuchst, denen die Tür noch irgendwie offen zu halten.
Klar.
Aber genau, also wenn man da an die Sache einigermaßen richtig rangeht, dann ist das jetzt auch kein Hexenwerk. Also dann ist teilweise den Safari-Supporten schwieriger. Genau, und das würde, oder bin ich gerade dabei, umzustellen auf einen statischen Seitengeneratoransatz, wo dieses Kern-PHP zwar immer noch da ist, aber das immer mehr Kompetenzen weggenommen bekommt. Und tatsächlich haben wir das auch so, dass wir jetzt schon einen Teilbereich dieser Seite, der wird der läuft auf Staging schon quasi aus dem Statischen. Genau, und das wird einfach transparent dann, also es gibt bestimmte URL-Bäume, die zeigen dann auch neuerdings auf diesen transparenten, auf den statisch generierten Teil. Und das merkt man halt direkt, also wie viel schneller, die Antworten da zurückkommen. Genau, und eben mit dem Ziel, das Ganze irgendwann auf einem CDN zu verteilen und Serverkapazität einzusparen und gegebenenfalls auch mal so ein paar Minuten Serverausfall zu überstehen, ohne dass die User irgendwas merken.
Spannend. Genau. Also wirklich eine Online-Shop-Eigenentwicklung.
Genau, komplett Eigenentwicklung, ja. Mhm.
Sehr schön, sowas hatten wir auch mal gemacht. Aber sind dann irgendwann zu WordPress und WooCommerce geschwenkt.
Mhm.
Weil es da halt so unglaublich viele Ressourcen für gibt, die man sonst alle selber programmieren müsste. Und das wollte damals unser Kunde nicht zahlen. Und das war ja einfach die günstigere Variante.
Ja. Kann ich auch verstehen. Also ich glaube auch, also es macht ja auch oft Sinn, bei so einem Shop erstmal was zu nehmen, was da ist, um erstmal so ein um die These überhaupt zu prüfen, ob das Produkt, was man da anbietet, dass das eben auch nachgefragt ist.
Genau.
Also sonst, wenn man direkt den tollsten Shop der Welt baut und launcht und einige 10.000 Euro versenkt hat da drin und dann merkt, will keiner, dann ist das ja auch nicht klug. Also das ist ja dann eigentlich der richtige, dieser agile Ansatz zu sagen, wir satteln immer noch mal was drauf.
Das stimmt. Wie siehst du die aktuelle Entwicklung mit Lighthouse? Also das ist gerade in der WordPress-Szene großes Trara, weil Gmetrix auf Lighthouse jetzt umgestellt hat und plötzlich alle Seiten schlecht dastehen.
Ja, genau, so sieht's aus.
Ja.
Was wurde umgestellt? Gmetrix oder was?
Gmetrix hat jetzt auch auf Lighthouse umgestellt, auf die Google-eigene Benchmarking-Engine und das sieht plötzlich.
Was haben die vorher benutzt?
Ich kann es dir nicht sagen.
Das würde ja eigentlich heißen, dass ja die Messergebnisse ja auch nicht mehr vergleichbar sind, ne, von vorher und nachher.
Genau, Lighthouse ist halt, ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, dass Lighthouse, weil es von Google kommt, irgendwie alles, was nicht AMP ist, nicht gut dastehen lässt.
Mhm.
Weil Google natürlich die Accelerated Mobile Pages gerne sieht.
Ja.
Als deren Konzept.
Genau, wobei, also mein Eindruck ist, also das wird sicherlich ein bisschen so sein, also dass sie sich, ich nenne es jetzt mal, Inspiration holen aus dem AMP-Team. Man sieht ja auch einfach die Wechselwirkung, also generell, was im Chrome implementiert wird, welche neuen Schnittstellen, dass das halt eben auch oft auf der Wunschliste des AMP-Teams steht. Allerdings finde ich, Lighthouse ist tendenziell mehr zugeschnitten auf Single-Page-Applications. Also ich glaube, da kommen die so ein bisschen her. Auch aus diesem Wunsch heraus, die überbordenden Mengen an JavaScript, die Leute im Zuge von Single-Page-Applications auf ihre Besucher werfen, eben so ein bisschen einzuhegen. Und in der Folge kommen natürlich so klassische Stacks, wie du sie seit den Anfang der 90er programmiert hast oder ich auch, eher ein bisschen schlechter weg. Und WordPress zählt oder spielt da ja auch rein. Das ist ja auch so der klassische Stack. Und bei WordPress wird aber wahrscheinlich zusätzlich noch das Problem sein, dass man ja einfach sehr viele Plugins sich reinhängt in sein WordPress. Also ich weiß nicht, was so der Durchschnitt ist, aber lass es mal so irgendwie zwischen 6 und 10 Plugins sein, würde ich jetzt mal so gefühlt sagen.
Ja, das wäre schön.
Im Durchschnitt. Genau, und jedes Plugin bringt natürlich seinen eigenen Ballast mit und dieser Ballast besteht halt auch oft aus JavaScript und Und dann kommt noch dazu, dass die Plugins ja oft auch gar nicht wirklich, also die sind nicht immer so die Spitze der Frontend-Kunst, sage ich jetzt mal.
Ja, was auch noch dazu kommt, ist, dass eine WordPress-Installation nicht unbedingt von Profis gemacht wird. Da hat halt irgendjemand mal auf einen Button geklickt und WordPress installiert und dann irgendwelche Plugins da reingeballert. Und ich habe letztens noch, ich glaube vorgestern war es eine Seite, gesehen, die hatte 73 Plugins drauf und das ist jetzt nicht so ungewöhnlich.
Boah, das hätte ich nicht gedacht. Ich hätte gedacht, das geht schon allein deswegen nicht, weil die Plugins sich gegenseitig zerschießen ab einer gewissen Menge.
Das läuft erstaunlich stabil mit vielen Plugins. Mhm. Ja. Auf Twitter hatte ich letztens einen gesehen, der hatte berichtet, er hätte um die 250 Plugins auf einer Installation entdeckt.
Aber dann, also das ist ja auch nicht mehr gut. Also das ist ja so ein Indikator für, ich glaube, du brauchst einfach mal ein komplett anderes Content-Management-System, weil, also wenn du so viele Plugins brauchst, dann mag das so als MVP noch funktionieren, so als Testballon, aber dann sollte man irgendwie sich schleunigst daran begeben, mal ein bisschen was maßgeschneiderteres zu haben.
Oder man sollte die WordPress-Installation von Profis warten lassen.
Oder so, ja.
Und nicht von der Chefsekretärin.
Genau. Wobei, aber das ist ja auch wiederum eine Schöne an WordPress. Das ist so, also schön und abschreckend zugleich. Das ist so, dass jedermanns CMS oder jeder Frau's CMS, also jeder kann sich das schnell installieren, das updatet sich selber, das ist super angenehm zu bedienen. Und ja, so wie das gleiche Problem hat ja PHP auch immer schon gehabt, dass es so einfach und zugänglich ist, dass eben es die Spreu vom Weizen nicht getrennt wird durch eben Komplexität oder durch Zugangsschwierigkeiten. Und dann hast du halt, dann mischt halt jeder mit und dementsprechend kommt halt auch dann mal sowas dabei raus.
Ja, Faktor Mensch ist das Problem, glaube ich. Ja. Es gibt natürlich auch sehr schnelle, top gepflegte WordPress-Seiten, die auch bei Lighthouse ganz gut performen.
Ja.
Naja. Ja, jetzt haben wir schon über eine halbe Stunde gequatscht über dies und jenes.
Ja.
Was meinst du, wie sich diese ganze Corona-Geschichte in Zukunft auf unsere Jobs auswirken wird? Hast du da irgendwie eine Idee, ob sich das irgendwie großartig verändert, die Arbeitswelt?
Mhm.
Und inwiefern?
Ja. Also da habe ich so diese sowohl als auch Gedanken. Zum einen, glaube ich, war das sehr, sehr hilfreich, um ganz viele Thesen unter Beweis zu stellen. Ja. Unter anderem die These, dass es sehr wohl möglich ist, remote, in einem Remote-Setup zu arbeiten und sich mögliche Befürchttungen von, ich sage jetzt einfach mal Chefs, nicht bewahrheiten, dass die Leute zu Hause auf der faulen Haut liegen. Mhm. Also weil ich auch glaube, dass die Personen, die zu Hause auf der faulen Haut liegen, und die gibt's wahrscheinlich genauso wie die gibt's, die kriegen wahrscheinlich auch gar nicht so viel im Büro geschafft. Also das sind dann die wahrscheinlich ständig gestresst sind und ich habe so viel zu tun und
ja, so rund 30% laut Statistiken.
Ja, genau. Und ja, für den Chef ist es natürlich auch immer bequem, wenn er sich selber nicht organisieren muss, wenn er sozusagen das sich organisieren müssen, seinen Angestellten aufs Auge drückt und er selber eben jederzeit, wann er lustig ist, zur Tür rein poltern kann und seine Gedanken und Ideen los wird und alle sofort irgendwie aufspringen und sich sofort um sein Problem kümmern. Ja. Also das ist halt auch einfach Luxus, den sich Chefs leisten, würde ich sagen. Ist ja, kann man ja auch offen so sagen, das ist halt so, wie der eine einen Billardtisch im Büro hat, sagt der andere halt, mir ist es wichtig, ich kann irgendwo zur Tür reingehen und dann wird das direkt gemacht.
Ja.
Genau, das, also, und ich hoffe mal, dass sich dadurch so vielleicht so Modelle etablieren in Zukunft wie 2 Tage vor Ort und 3 Tage nicht vor Ort oder ebenso meinetwegen auch plus minus 1 Tag. Einfach weil man weiß, man kann in jeder der beiden Konstellationen arbeiten und für bestimmte Dinge ist es halt schön, sich oder gut, sich zu treffen und es ist auch einfach schön, Kollegen zu sehen und zu treffen, weil ja einfach auch viel verloren geht, so gerade im so Mimik und solche Dinge. Ja, also das fände ich, glaube ich, ganz schön und das bedeutet im Prinzip auch, und das haben wir ja hier in Düsseldorf, also Vodafone macht das wohl, also hat das schon entschieden, dass die ihre Bürokapazitäten runterskalieren wollen, weil die eben dauerhaft das gerne fortführen müssen und dann, also die Firmen sparen super viel Geld, weil sie eben nicht die ganzen Büroräume und Infrastruktur bereithalten müssen.
Ja.
Und für die Leute, die Wohnraum in der Stadt suchen, ist das vielleicht eben auch eine positive Entwicklung, weil möglicherweise eben Büroräume umgewandelt werden in Wohnraum. Also das ist so, das fände ich, glaube ich, eine schöne Sache, wenn das stattfinden würde. Ja. Und auf der anderen Seite, also wir haben ja beide Kinder, und die, also wenn irgendwas sich mit der Geschwindigkeit von irgendwie Interkontinentalplatten weiterentwickelt, dann ist das Schulunterricht.
Ja.
Und also da war das auch wirklich ein Segen, dass die zur Digitalisierung gezwungen wurden oder zu so einer rasanten Digitalisierung gezwungen wurden und da einfach was passiert. Weil ich finde Schulpflicht an sich sinnvoll, das hat ja auch seinen Sinn und ist gut, aber warum muss man immer präsent sein? Also warum muss das sein?
Ja, an der ganzen Schule lässt sich sicher was verbessern, das stimmt.
Ja, auf jeden Fall. Und warum muss immer alles eben auf Papier sein und all diese Dinge? Ja. Nee, also insofern, ich glaube, dass das schon Einfluss hat. Ich glaube, so bestimmte Dinge werden langfristig leider nicht besser werden. Also sowas wie verringerter Verkehr, das ist, glaube ich, ein vorübergehendes Phänomen. Und auch verringerter Reiseverkehr. Wobei ich glaube, so der Reiseverkehr, der wird ja nächstes Jahr eher noch verhalten sein, weil selbst wenn wir das schaffen, uns alle durchzuimpfen, heißt das ja nicht, dass die Reiseziele alle durchgeimpft sind, beziehungsweise im Fall von asiatischen Ländern, die wollen uns wahrscheinlich auch erstmal gar nicht da haben.
Ja.
Genau, und zu den Amis wollen wir wahrscheinlich auch erstmal noch nicht rüber.
Ja, das könnte auch noch länger dauern bei denen.
Ja.
Genau. Ja, du gehst sehr positiv mit den aktuellen Herausforderungen Corona um und mit der aktuellen Situation, das finde ich gut.
Ja, also ich kann aber total verstehen, dass wenn man das überhaupt nicht so sieht und eben also Probleme hat mit Einkommen und Unsicherheiten und so, und da gibt's ja genug von, also für mich und für dich wahrscheinlich auch, also wir stecken das einigermaßen gut weg. Also wir haben eher Luxusprobleme.
Ja.
Und genau, aber aus der Warte des Luxusproblems muss man das eben sehen, was wir zwar jetzt quasi gerade gesagt haben.
Genau. Ja. Also wir sind momentan ja noch die Gewinner, weil alles digitalisieren möchte und jetzt jeder verstanden hat, wozu so ein Online-Shop gut ist.
Ja.
Aber das geht natürlich für uns auch nur so lange gut, wie die Wirtschaft uns noch bezahlen kann. Aber bis dahin ist es für uns natürlich wirklich noch nicht so schlimm wie zum Beispiel für die Gastronomie, sag ich jetzt mal.
Ja. Wobei ich mich da frage, also jetzt mit dem aktuellen Shutdown, also abgesehen davon, dass die, ich glaube, dass die Gelder ja noch nicht fließen, aber so die grundsätzliche Idee mit, also ich finde, dass es halt jetzt deutlich besser läuft mit den 75% Erstattung der Einnahmen des letzten Jahres als eben im Frühjahr. Und ich glaube fast, wenn die aufgehabt hätten, die Restaurants mit den immer noch dann gültigen Beschränkungen, hätten die wahrscheinlich sogar noch weniger verdient als 75%. Also und nicht frei gehabt dabei.
Ja. Das kann gut sein. Ja.
Viele also Veränderungen. Das ist schon deutlich besser gewesen, ja.
Ja, aber da werden wir noch lange drüber diskutieren können, was jetzt das Beste ist, mit der ganzen Situation umzugehen.
Ja, da gibt es, glaube ich, keine endgültige Lösung. Und es ist halt auch immer so subjektiv eingefärbt. Also je nachdem, wer wie betroffen ist und wer vielleicht auch Corona-Erkrankte im Umfeld hat und was, wie krank die sind und so. Ja.
So sieht's aus. Christian, ich hab mich sehr gefreut, dass du die Zeit gefunden hast. Vielen Dank für das Interview.
Sehr gerne. Hat Spaß gemacht. Vielen Dank fürs Organisieren.
Sehr gerne. Es war mir ein Fest und ich hoffe, wir sehen uns vielleicht irgendwann mal wieder auf den Meetups.
Sehr gerne. Auf jeden Fall machen wir das. Dankeschön.
Gerne. Danke dir. Mach's gut.
Schon, weil es war zwar sehr lang, aber in keiner Weise langweilig. Also ich fand es sehr interessant, weil das wirklich so die Gegenwart der Webentwicklung sehr berührt. Sachen, über die ich mir auch oft Gedanken mache. Ich finde, er hat es sehr schön beschrieben, dieser nicht mehr so durchdringende Wald von Anwendungen von JavaScript-Packages, die in dein System gezogen werden und alles sehr viel Magic und du weißt aber nicht mehr genau, was da passiert. Und das ist natürlich auch entsprechend gruselig, gerade diese beiden Beispiele, die er gebracht hat, wo dann entweder aus Boshaftigkeit oder aus anderen Gründen durch ein einzelnes Paket ein ganzes System aus den Fugen gerät.
Ja, ist halt alles ziemlich gruselig, finde ich auch. Und es ist aber eine ganz andere Art zu arbeiten. Du verlässt dich halt auf sehr viele Sachen, auf die ich mich früher niemals verlassen hätte.
Ja.
Aber muss halt so sein jetzt.
Ja, das ist für mich auch so ein Widerspruch. Gibt sicher jetzt auch keine Antwort drauf, aber da hat sich, glaube ich, die Webentwicklung selber in so eine komische Schiene gefahren. Auf der einen Seite ein Thema, was immer mehr auf Sicherheit achten muss, also wo die Angriffe immer mehr werden, wo die Gefahren immer größer werden, und auf der anderen Seite da wirklich sehenden Auges in eine immer größere Abhängigkeit von gegenseitigem Vertrauen ja auch hineinzugeraten.
Ja, man muss halt Mechanismen finden, um so Webpacks dann zu kuratieren oder sagen zu können, das kommt aus einer sicheren Quelle. Da wird man Mechanismen verfinden müssen.
Aber ist es noch denkbar? Also gerade weil es sich ja weiter aufteilt. Also klar, du kannst natürlich sagen, so die 10 Pakete, die hier eingebunden werden, um meine Laravel-Applikation zu betreiben, die sind da kuratiert, die kann man überschauen, aber dabei bleibt es ja nicht. Von diesen 10 Paketen hat er auch wieder jedes 20 Abhängigkeiten, die dann wiederum 30 weitere Abhängigkeiten haben.
Ja, vor allem kannst du es nur für den Zeitpunkt sagen, ob irgendwas vertrauenswürdig ist. Das hat man im Beispiel bei WordPress-Plugins, die dann plötzlich verkauft werden, die dann von irgendwem gekauft werden, der aus einem eigentlich sehr seriösen Plugin dann was macht, was weniger seriös ist in der Weiterentwicklung. Es ist schwierig, aber da wird sich irgendwas für finden müssen. Was machst du so aktuell?
Ja, insgesamt an Projekten ist es bei mir ja tatsächlich etwas ruhiger geworden, weil ich ja in direkter Zusammenarbeit mit den Agenturen da auch so ein bisschen auf warte, was von dort kommt. Und als Ergänzung werde ich da jetzt nicht ganz so oft angefordert, aber ich bekomme in der Tat auch deutlich mehr Anfragen auf Einzelprojekte oder Festanstellungen. Das sehe ich genau wie bei dir. Das habe ich jeden Tag in meine Mailbox. Ich nutze trotzdem die Zeit einfach, um mich auch wieder ein bisschen weiterzuentwickeln. Also genau das Thema, wo wir gerade drüber gesprochen haben, erfordert ja auch, dass man irgendwie ständig am Ball bleibt. Und gerade JavaScript habe ich auch mal Lücken gehabt. Ich glaube, da haben wir vor einigen Folgen auch von gesprochen. Ich bin ja in die PHP-Entwicklung geraten, weil ich sehr früh mit Webentwicklung angefangen habe, als JavaScript lustig, aber in keiner Weise ernstzunehmend war, und habe dann auch so ein bisschen den Anschluss verpasst. Und ich glaube, da muss ich auch nochmal eine Menge aufholen, was ich jetzt gerade so tue. Wir beide machen ja auch zusammen Stream.d, das lokale Radio, wo demnächst auch diese Folgen hier erscheinen werden, zusätzlich. Ihr werdet sie natürlich weiterhin als Podcast hören, aber hier haben wir noch die Möglichkeit, auch noch ein bisschen Musik dazu zu packen.
Das wird toll. Hey, ich habe mich momentan beschäftige ich mich mit mal wieder dem großen Datenschutzthema und DSGVO-konformen Clouds, Stichwort Nextcloud. Nachdem die Datenschutzkonferenz ja hat verlauten lassen, dass die Office 365 Cloud leider nicht DSGVO-konform einsetzbar ist, bin ich da auf der Suche nach Alternativen und auch Alternativen zu Videokonferenztools, also den eigenen Jitsi-Server aufsetzen oder revisionssichere Archivierung. Also es gibt genug Themen, die mich aktuell so beschäftigen.
Übersetzt das nochmal so, dass wir jetzt noch mehr Hörern auch die Laune verderben. Was bedeutet das für Unternehmen, kleine Unternehmen, mittlere Unternehmen, große Unternehmen? Also welche Konsequenzen werden daraus entstehen?
Das ist bei der DSGVO immer so eine Frage, welche Konsequenzen entstehen werden. Die DSGVO-konforme Cloud ist halt eine Open-Source-Cloud, eine Enterprise-Cloud. Da gibt's sowas wie G-Suite, das ja jetzt in Google Workspace umbenannt wird und Office 365. Und das ist halt von US-amerikanischen Unternehmen bereitgestellt und dann schon mal per se problematisch.
Weil die Amerikaner einen anderen Datenschutz haben als die Europäische Union.
Genau, weil die halt nicht in Europa sitzen und unter Umständen da einen ganz anderen Blick drauf haben. Und das sehen auch also die Datenschutzkonferenz, das sind die Datenschutzbeauftragten der Länder, die haben sich da vor kurzem noch zusammengesetzt und haben gesagt, nee, Office 365 kann man so nicht verwenden, DSGVO-konform, und deswegen müssen da natürlich Alternativen gefunden werden.
Kommt denn da kein Angebot von diesen Firmen, weil letztendlich sind die ja mit dem europäischen Markt dann auch sehr betroffen. Also besteht da nicht der eigene Anspruch, Lösungen zu finden, zum Beispiel durch reine europäische Server, die vom amerikanischen System oder vom amerikanischen Angebot abgekoppelt sind?
Das ist die Frage, ob das so geht. Das müssten dann wahrscheinlich auch abgekoppelte europäische Firmen sein von den US-amerikanischen Firmen, weil die sind natürlich verpflichtet, der US-Regierung gegenüber sämtliche Auskunft zu geben, die diese haben möchte. Es ist schwierig.
Na, wir werden es weiterverfolgen.
Wir werden es weiterverfolgen. Und das Gleiche hast du natürlich auch mit Zoom und Meet und den ganzen Videokonferenz-Applikationen, die es so gibt. Da gibt's eigentlich auch nichts, was nicht US-amerikanischer Herkunft wäre. Gleiche Thematik. Und die revisionssichere E-Mail-Archivierung, die kommt auch jetzt auf uns zu. Das ist halt eine E-Mail-Archivierung, wo du im Fall einer Wirtschaftsprüfung einen Revisor dran setzen kannst. Und dem ist das dann transparent.
Ja, das ist ein Thema, von dem habe ich schon vor 2 Jahren zum ersten Mal gehört. Finde da auch keine vollständigen Informationen und vor allem auch keine richtigen Lösungen. Vielleicht sollten wir das in einer der nächsten Folgen mal richtig angehen, weil ich glaube, das ist auch ein Thema, was wirklich viele unserer Hörer, zumindest die, die selbstständig sind oder in einem Unternehmen für diese Sachen verantwortlich sind, sehr interessieren wird.
Bestimmt.
Christian, wir haben jetzt an unsere sehr langen Interviews nochmal fast 8 Minuten angehängt. Ich glaube, es reicht. Das wird die längste Folge sein, die wir bisher gemacht haben.
Ja, lass uns zum Ende kommen.
Vielen Dank für dein Interview. Schön, dich mal wieder gesehen und gehört zu haben.
Vielen Dank für deins. Roland Goller ist auch eine feine Sache. Mach's gut, lern schön, halt dich tapfer in der Quarantäne und hoffentlich sehen wir uns bald wieder, Stefan.
Christian, soweit Folge 5. Ciao.
Tschüss.